Herzlich willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Saini Savane freue ich mich auf Solamento Reiseberaterin Claudia Denkeklug. Hallo Claudia.
Hallo Dominik, hallo Saini.
Hallo.
Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Wir haben ein wunderbares Thema heute und zwar geht es um Teneriffa. Aber wir haben schon ein kleines Vorgespräch gehabt, gerade wir beide.
Ja.
Und da war die Saini noch nicht zugeschaltet. Das heißt, für die Saini ist jetzt auch viel Überraschung dabei. Darauf freue ich mich ja jetzt auch ganz besonders. Denn bevor wir die Verbindung zu Teneriffa und vor allem auch deine persönliche Beziehung so ein bisschen erläutern, sag doch uns, verrate uns, weil das ist ja bei den Solamento Reiseberaterinnen auch immer sehr spannend, wie du in den Tourismus gekommen bist.
Ja, also ich bin eigentlich eine Personalerin, HR-Business-Partnerin und ich bin 2018 zu Schmetterling gekommen in der Funktion auch als Personalerin und habe dann dort, Touristiker betreut und wollte, weil ich diese ja auch, sag ich mal, betreuen sollte, ich sollte sie aber auch vor allen Dingen rekruten, wollte ich natürlich verstehen, was müssen die wissen oder worum geht's da eigentlich oder was ist denen ihr alltäglicher Job und bin tatsächlich dann auch die Einarbeitung für Touristiker mit durchlaufen bei Schmetterling. Und ja, Reisen waren schon immer mein Thema. Das heißt, ich habe schon immer privat, sag ich mal, für Menschen Reisen zusammengestellt und sie haben sie dann extern gebucht, ich drück's mal so aus. Und nachdem ich dann dieses ganze Wissen und auch die ganzen Systeme bei Schmetterling kennengelernt habe, habe ich mich dann dazu entschlossen, letztendlich dann auch die Menschen nicht nur zu beraten und ihnen ihre Reisen zusammenzustellen, sondern das dann auch einfach über mich buchen zu lassen.
Ah ja.
Genau.
Was ist Schmetterling? Darf ich das fragen als Nicht-Touristiker? Oute ich mich jetzt schon wieder?
Kennt ihr nicht Schmetterling?
Also ich kenne es schon.
Schmetterling ist im Prinzip eine der größten Reisekooperationen in Deutschland. Die haben ganz viele Kooperationen auch, also Reisebüros, die unter Schmetterling laufen in Europa. Und was Schmetterling vor allen Dingen auch macht, sie stellen die eigene Software her. Also wir arbeiten ja jetzt bei Solamento mit MyCheck und Schmetterling hat aber sein eigenes Buchungssystem, hat seine eigene Suchmaschine. Also sie machen IT für Touristik, aber gleichzeitig eben auch sind sie eben praktisch in einer ganz großen Reisekooperation und haben auch ein eigenes Buchungscenter.
Ah ja.
Und dann, wie ging es dann weiter? Wie kam dann dein Weg zu Solamento?
Ja, es ist ja Corona gekommen, das wissen wir ja alle, 2020. Wir sind dann natürlich in 100% Kurzarbeit gefallen, was natürlich nicht schön war. Und ja, ich habe mich dann entschlossen, 2021 Schmetterling zu verlassen, einfach weil da noch nicht so feststand, wie geht's weiter, perspektivisch gesehen auch. Und habe dann hin und her überlegt, was ich mache und habe mich aber entschlossen, dann wirklich den kompletten Cut zu Schmetterling zu machen und habe mich dann umgesehen. Und da ist mir dann Solamento positiv aufgefallen. Einfach, ich habe mich mit anderen aus der Branche ausgetauscht. Und was ich total toll fand, war halt schon immer auch dieser Zusammenhalt in unseren Gruppen, sei es jetzt irgendwie WhatsApp oder auf Facebook, dass man sich da gegenseitig hilft. Und ja, es war dann einfach auch, Sascha war mir total sympathisch, Thomas war mir total sympathisch. Ja, und dann hat sich das so ergeben.
Das können wir nachvollziehen, ne?
Sehr ja. Ja, absolut. Und es ist ja tatsächlich so, dass man sich, auch wenn man nicht zusammen in einem Großraumbüro sitzt, dass durch die Gruppen man sich so fühlt, als hätte man die Kollegen ganz nah beieinander. Also das ist echt viel Austausch da.
Absolut. Also wir haben auch nochmal so, wir sind ja ein bisschen weiter weg von Essen. Wir sind ja so in der fränkischen Enklave, so rund um Nürnberg. Und da gibt's ja nicht so viele Solamento-Berater, also noch nicht. Ich hoffe, bald gibt's ein paar mehr. Aber wir haben uns dann auch nochmal so in unserem fränkischen Raum auch nochmal organisiert. Und ja, wir tauschen uns wirklich regelmäßig aus. Und
super.
Das ist schon toll.
Und
das
zu Teneriffa kommen die dann aber auch mal zu dir, oder? Weil, das werden wir ja jetzt von dir erfahren, du bist die absolute Expertin.
Na natürlich, das wissen Sie.
Ja, das wissen Sie. Das heißt aber auch, weil wir die Überleitung müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen, weil du hast vorhin gesagt, wie gesagt, da war die Szene noch nicht da, Teneriffa ist sowas wie deine zweite Heimat. Ne? Also die erste haben wir jetzt ja auch dann schon gehört, aber wie ist es dazu gekommen? War dann auch schon, wahrscheinlich ja auch schon vor Schmetterling vielleicht sogar oder wie, seit wann besteht eine Liebe zu Teneriffa?
Also es war lieber auf den zweiten Blick, ganz ehrlich, Dominik. Also es war
Ah
nicht
ja.
lieber auf den ersten Blick. Ich war tatsächlich das erste Mal auf Teneriffa 1999. Da war ich schwanger mit meiner Tochter. Und da wollten wir halt, ja, bevor der Bauch größer wird, einfach nochmal in die Sonne. Und ja, wohin geht man, wenn Winter ist, in die Sonne und man möchte vielleicht noch in Europa bleiben? Auf die Kanaren. Und ja, die Wahl ist auf Teneriffa gefallen und wir waren dann damals ja in Los Cristianos in einem Hotel. Und ja, aufgrund der Schwangerschaft haben wir uns nicht wirklich auf der Insel bewegt, sondern wir waren wirklich 7 Tage mehr oder weniger statisch in diesem Hotel. Und ja, das hat mich nicht so wirklich begeistert, wenn ich ehrlich bin. Und ich dachte immer, Mensch, warum schwärmen eigentlich die Menschen so über Teneriffa? Das ist ja gar nicht so töfte oder es ist ja gar nicht so toll. Ja, dann bin ich natürlich nicht mehr nach Teneriffa gegangen. Und ja, es ist dann so gekommen, dass ich mit meinem jetzigen Mann, sein Vater fährt seit, ich glaube, fast 30 Jahren immer zum Überwintern nach Teneriffa. Das ist ja ganz typisch für ja einige deutsche Rentner, dass die dann so Ende Oktober bis Anfang, ja, April, Ende März so auch gerne überwintern auf Teneriffa. Und der hatte uns dann gesagt, ja, Mensch, du, in meiner Anlage, da wird eine Wohnung verkauft. Und wir
Hoppala.
so, ja, schön,
Ja.
prima, toll, nett. Und er meinte dann, ja, wäre das nichts für euch? Wollt ihr euch das nicht vielleicht so als Immobilienanlage? Das ist doch eine gute Idee. Ja, da haben wir dann eine Woche diskutiert und ja, so, wir sind ein bisschen verrückt auch in dem Punkt. Wir haben es dann einfach gemacht. Also wir haben diese Wohnung nie gesehen vorher. Wir sind nach Teneriffa geflogen, waren abends um 19:30 da und am nächsten Tag um 9 Uhr war der
Wow.
Notartermin. Es war ja, es war echt ein Abenteuer, aber dadurch ist diese Liebe zu Teneriffa tatsächlich entstanden, weil wir dann natürlich klar uns dann auch immer wieder die Ferienwohnung mit dem Schwiegervater geteilt haben. Es ist zwar unsere, aber wir haben es uns mit ihm geteilt. Und ja, und dann habe ich den Norden Teneriffas kennengelernt. Und der hat dann ein ganz anderes Gesamtbild von Teneriffa mir verschafft. Und inzwischen ist Teneriffa unsere zweite Heimat. Wir haben inzwischen eine eigene kleine Wohnung. Also der Schwiegervater hat seine jetzt komplett alleine und wir haben unsere eigene auch im Norden. Und wir haben inzwischen auch unseren Zweitwohnsitz auf
Ah,
Teneriffa.
oh, Sandy,
Schön.
das ist wirklich eine Liebesgeschichte, oder? Also.
Ja, vor allem auch an den Norden von Teneriffa. Ganz, ganz, ganz toll.
Ja.
Also wirklich, kann ich auch absolut nachvollziehen und auch echt schön, wie sich sowas dann manchmal entwickelt. Ich war auch zum ersten Mal stationiert quasi damals im Süden, als ich das erste Mal da war. Das wird vielleicht kurz vor dir gewesen sein, so 97 oder 98. Und habe aber auch da direkt Urlaub im Hotel, wie man das so macht. Das ist ja auch Costa Adejo, hat ja wirklich tolle Hotels zu bieten, für jeden Geldbeutel. Und dann aber das Auto genommen und mit meinem damaligen Freund die Insel erkundet. Und auch da muss ich sagen, merkt man relativ schnell, dass wenn man jetzt sonnenbaden möchte, ist natürlich der Süden perfekt, aber
Absolut.
spannend, aufregend wird es dann im Norden.
Ich glaube auch, das war
Und
mein
grün.
Fehler damals, 99, dass wir keinen Mietwagen genommen haben. Deswegen sage ich auch, jeder, der Teneriffa bei mir bucht, der wird sofort auch mit Mietwagen verarztet, weil diese Insel ist viel zu schön, um einfach nur im Hotel zu sitzen.
Ja.
Genau. Und man schafft es auch nicht an einem Tag, also dann bitte auch gerne mehr als
Niemals.
einen Tag. Man sollte ab und zu so ein bisschen nicht ganz so anfällig für Serpentinen sein. Das war also für mich damals schon auch, da habe ich ja noch nicht irgendwie in den Bergen gelebt. Das ist eine Herausforderung, aber eine schöne. Weil man wirklich,
Also
ja, es
mein
ist so, der Weg ist das Ziel, so, ne?
Mann fährt auch nicht, also der lässt konsequent mich fahren. Also da müsste mir schon ganz schlecht gehen, dass er fahren würde, ja, aber er will nicht fahren, nein. Also das ist schon eine Herausforderung, definitiv.
Ich war.
Ja, aber dann kommen die Highlights, ne? Du schlängelst dich dann so die Straßen entlang und dann, ach, dann kommt eine tolle Aussicht nach der
Ja.
anderen. Die Vegetation verändert sich. Also
Du
das ist jedes
fährst
Mal ein
durch die
Erlebnis.
Wolken. Das finde ich immer so schön, wenn du wirklich durch die Wolken durchfährst. Und also das ist einfach Wahnsinn.
Ich war 2014 zum ersten und auch aktuell zum letzten Mal auf Teneriffa und kann das genau nachempfinden, was ihr beide gerade gesagt habt. Ich bin da, ich weiß nicht, wie der Punkt heißt, auf jeden Fall wollten wir in der Massa-Schlucht oder Maska, ich glaube, Massa spricht man sich, glaube ich, weiter.
Maske.
Maska-Schlucht wandern, weil ich das gelesen hatte, dann, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, so 6 Stunden von oben runter wandern, da runter zu dem Strand, wo ja dann auch früher wohl die Piraten und so gelandet sind, und dann haben sich welche auch versteckt, dann so in dieser Maska-Schlucht. Ich glaube, ich bin 2 Stunden runter und dann wieder auch 2 Stunden wieder hochgelaufen oder wahrscheinlich 2,5 Stunden hochgelaufen. Perfekt. Und das war schon, also fand ich mega geil. Und habe aber den Fiat 500 da erstmal vorher ja die Serpentin da hochgeknallt. Und dann habe ich gesagt, heilige Maria, boah, da habe ich schon, wenn dir da ein Auto auch entgegenkommt und manchmal auch dann ein LKW, das war schon, atemberaubend. Aber
ja, aber sei froh, dass du den Fiat 500 hattest. Ja. Stell dir mal vor, manche haben einen riesen Mietwagen und kommen dann, fahren diese Straße runter. Also da denke ich mir jedes Mal, da ist ein kleineres Auto mehr wert.
Guter Tipp dann auch von dir als Solamento Reiseberaterin, dass du dann auch sagst, vielleicht nicht unbedingt das Auto direkt am Flughafen entgegennehmen und alles Gepäck rein, Hund, Katze, Maus, also irgendwie, keine Ahnung, 4-köpfige Familie plus Gepäck und dann Kinderwagen noch oder so und dann ab ins Auto. Sondern vielleicht erstmal entspannt zu Hause ankommen. Also zu Hause, man merkt schon.
Hotel, ja,
Hotel quasi. Also entspannt im Hotel ankommen mit dem Transfer oder Privattransfer, wie auch immer. Und dann nehmen wir erst den Mietwagen entgegen. Würde ich in dem Fall dann auch einen kleineren nehmen.
Hm. Ja, also wichtig ist halt eine gute Motorisierung, das sage ich immer dazu, einfach weil die Berge da sind, die Serpentinen da sind. Na, also ich sag mal so 70 PS sollte er schon mindestens haben, wenn man zu zweit drin ist.
Gerne ein bisschen mehr, würde ich da sagen. Okay.
Ja, gerne auch mehr, ja natürlich, klar. Ich meine, weil du auch vorhin Maska gesagt hast, also leider ist die Bootsanlegestelle aktuell immer noch nicht wieder in Betrieb, weil die ist vor, ich glaube, 3 Jahren war da ein großer Sturm und da ist die zerstört worden und leider ist die bisher jetzt nicht wieder eröffnet worden. Man kann aber aktuell wieder wandern in der Maska-Schlucht. Das war ja auch lange Zeit nicht möglich, aber es ist jetzt so, dass man sich inzwischen dafür anmelden muss. Also da gibt's fixe Termine, da wird auch nur eine bestimmte Anzahl an Menschen reingelassen und man hat dann sozusagen ein Zeitfenster, wo man dann rauf und runter laufen kann. Man muss da aber schon wirklich, ja, also ich sag mal, ich persönlich habe es mir noch nicht zugetraut, runter und wieder rauf zu laufen. Also runter ja, rauf nein. Da muss man schon, also man sollte ein geübter Läufer oder Wanderer in dem Sinn schon sein. Und nicht bitte mit Flipflops laufen, weil ich muss immer schmunzeln, wenn ich in Maska bin, ist mir aber auch das erste Mal passiert. Man kommt vom Strand und ist in seinen Badeklamotten sozusagen da und fährt dann hoch und denkt, man macht einen Ausflug. Also A, kann es da oben auch schon kälter sein und B, in Maska im Dorf selber, selbst wenn man da läuft, da macht man sich die Flipflops und seine Füße kaputt. Also das funktioniert nicht. Immer Turnschuhe dabei haben, das ist ein Tipp von mir.
Ja. Wichtig, wichtig. Das stimmt. Darf ich noch so einen Schritt zurück? Wir hatten gerade so das Thema Flughafen und dass man dann ankommt und vielleicht nicht sofort den großen Mietwagen nimmt, sondern eben mit einem Privattransfer zum Beispiel entspannt ins Hotel oder in die Ferienanlage. Wie kommt man denn erstmal dahin, beziehungsweise was bedeutet Teneriffa für alle, die zuhören und jetzt nicht Solamento Reiseberater sind und sich super gut auskennen oder gar so gut wie du, Claudia? Wer Teneriffa so von früher noch kennt, der könnte dich vielleicht fragen, ob er einen Flug in den Norden denn buchen soll und wie es da aussieht. Und du wohnst im Norden, wenn du
ich
dort
wohne im
bist,
Norden,
dann,
ja.
Dann denkst du an den Norden, natürlich als Flughafen, früher auch mit solchen Airlines wie LTU oder so erreichbar. Und heutzutage, wie machst du das?
Also wir fliegen tatsächlich von Nürnberg aus im Direktflug nach Teneriffa Süd, weil ja der Nordflughafen hauptsächlich vom spanischen Festland angeflogen wird, beziehungsweise von den anderen kanarischen Inseln angeflogen wird. Ist aber auch eine schöne Alternative, haben wir auch tatsächlich schon gemacht, und zwar indem, dass wir zum Beispiel von Deutschland zum Beispiel nach Madrid geflogen sind oder nach Barcelona geflogen sind und dort 1-2 Tage verbracht haben und von dort aus dann zum Nordflughafen geflogen sind. Heißt also in der Regel, die normale Pauschalreise von Deutschland abgehend, die wird immer nach Teneriffa Süd gehen, was in der Nähe von der Costa Adeje Da braucht man ungefähr Transferzeit dann nach Los Cristianos. Ich würde mal sagen, mit Verkehr circa 30 Minuten vom Flughafen aus. In den Norden tatsächlich, wenn man nach Puerto de la Cruz geht, ist es tatsächlich vom Flughafen aus eine Transferzeit von 1 Stunde 15. Aber ich sage gleich dazu, es ist eine wunderschöne Strecke. Man fährt eigentlich fast die ganze Zeit direkt an der Küste entlang. Man bekommt einen wunderschönen Eindruck und man sieht vor allen Dingen, wie sich die Vegetation verändert. Wenn man jetzt vom Südflughafen Richtung Puerto fährt, es wird Kilometer für Kilometer wird es immer grüner.
Ja,
Sehr
das stimmt.
schön.
Ich habe das genauso gemacht, 2014. Ich bin von München über Madrid, aber das war, also ich bin dann nicht in Madrid raus, sondern bin dann wirklich dann auch direkt weitergeflogen nach Teneriffa Nord und zurück dann nach Barcelona, also Teneriffa Nord, Barcelona, dort dann 2 Nächte oder 3 Nächte, weiß ich nicht mehr genau, geblieben und dann nach München. Also ich habe das genau so gemacht. War ziemlich geil, total schön. Allerdings hatte ich bei meiner cleveren Reiseplanung 2014 es so gemacht, dass ich ein Hotel im Süden hatte und Flug nach Barcelona war morgens um 6:20 Uhr. Das heißt, ich bin nachts um 3
Autsch.
Uhr dann da, weil ich ja noch diese Stunde da hochfahren musste. Und jetzt kommt der Klassiker. Ja, ich habe die Autobahnausfahrt zum Flughafen nicht gefunden. Ich habe schweißgebadet, ich werde dich nie vergessen, deswegen ist mir dieser auch noch so präsent. Schweißgebadet bin ich da irgendwie dann am Flughafen gerade noch so
Dann
angekommen,
bist du in Taco
hab
Bonte
den.
gelandet wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Ja, genau. So, Taco, irgendwas hieß es. Und dann habe ich gedacht, so,
Taco
ey,
Bonte,
leco
genau.
mio, ey, das kann doch wohl nicht sein. Oh, was, das gibt's. Und es war, also es war
Ja.
furchtbar, furchtbar, aber ich habe es noch geschafft.
Siehst du, und dafür brauchst du Solamento-Reiseberater, weil die hätte dir quasi diesen Rückflug halt erspart, also oder
Ja.
anders geplant.
Genau.
Vielleicht eine Zwischenübernachtung davor im Norden. Also ich weiß nicht, wie du das machst, Claudia, bei Reiseplanungen, aber ich habe Teneriffa, das hört sich für viele verrückt an, aber ich habe Teneriffa mal quasi als Inselkombi empfohlen, dass man sagt, man macht eine Woche Süden und eine Woche Norden. Das finde ich mega.
Absolut. Also gerade wenn man jetzt Leute hat, die sich partout nicht entscheiden können, ist es eine absolute tolle Variante zu sagen, okay, man macht 7 Tage im Süden und 7 Tage im Norden. Es ist eine Glaubensfrage. Egal, wen du fragst, es gibt Leute jetzt wie ich persönlich, die sagen, ich finde den Norden halt wesentlich schöner, weil er einfach bunter ist, grüner ist und vielleicht ab und an auch mal nicht so heiß ist wie der Süden. Wenn man aber klar sagt, es ist mir total wichtig, schöne Strände zu haben und ich möchte jetzt irgendwie viel auch Badeurlaub haben, dann ist natürlich der Süden wahrscheinlich erstmal besser geeignet. Aber man kann ja vom Süden aus jederzeit in den Norden fahren und aber auch umgekehrt vom Norden jederzeit in den Süden fahren. Und aktuell, das ist leider noch nicht fertig, aber ich scharre mit den Hufen sozusagen, wird ja ein Tunnel gebaut vom Norden in den Süden oder beziehungsweise nach Santiago de Teide. Vom Norden aus ist es, glaube ich, jetzt muss ich selber überlegen, der Ort, ich glaube, müsste ich nachschauen, kann ich euch gleich sagen. Auf jeden Fall wird da ein Tunnel gebaut und wenn der freigegeben ist, kann man tatsächlich von Puerto de la Cruz nach Los Cristianos, also an die oder an die Costa Adeje im Allgemeinen, wird man dann statt, jetzt sage ich, 1 Stunde 15, ungefähr in 45 Minuten da sein. Und das ist eine richtige Erleichterung. Und ich hoffe, dass er nächstes Jahr, übernächstes Jahr spätestens freigegeben wird.
Das heißt, man fährt also im Grunde genommen nicht mehr über den Osten, also die Seite, wo der Flughafen ist, sondern man fährt über den Westen oder quasi Tunnel und kommt dann, wo ist das, so in der Ecke,
Man kann Richtung Icod,
ja.
also man fährt Richtung Icod, Los Gigantes, also Richtung Los Gigantes, also man fährt im Prinzip von Puerto, wenn man jetzt, ich sag, Puerto ist ja jetzt so wie Los Cristianos im Süden, ist Puerto im Norden sozusagen ja der Touristenort. Und dann geht's hoch Richtung Teide, also Richtung Santiago de Teide, den Ort. Und da ist jetzt praktisch, dass man nicht mehr die ganzen Serpentinen hochfahren muss und wieder runterfahren muss, wird derzeit eben ein Tunnel gebaut, der in Santiago de Teide praktisch rauskommt. Und von dort aus ist ein direkter Autobahn Anschluss an die Costa Adeje und ich sag mal von Santiago de Teide runter an die Costa Adeje braucht man ungefähr 25 Minuten. Ja. Und das wird halt eine wahnsinnige Erleichterung werden, weil vom Puerto aus ist es im Prinzip egal, ob du links rum über den Nordflughafen und dann über La Laguna Santa Cruz die Autobahn runterfährst in den Süden oder ob du, was kilometertechnisch kürzer ist, aber weil man sehr langsam fahren kann, letztendlich über den Teide Nationalpark rüberfährt an die Costa Adeje. Aktuell ist es egal, welchen Weg man nimmt, aber wenn der Tunnel da ist, dann wird es natürlich deutlich erleichtert.
Ah,
Ich habe noch
cool.
eine Glaubensfrage.
Jetzt kommt's.
Ja, ich fand
Ja,
das
dann
interessant.
schieß raus, mach.
Glaubensfrage Norden und Glaubensfrage Süden. Für alle die, die ja Teneriffa Urlaub planen, die sich beraten lassen, kommt eventuell auch noch die Glaubensfrage Hotel oder Apartment. Es gibt beides. Also Teneriffa ist die Insel mit den meisten Fünf-Sterne-Hotels auf den Kanaren. Das möchte ich immer, immer, immer wieder gerne betonen. Ganz viele wissen das nicht, dass zum Beispiel
Sehr viel Luxus, absolut.
ja, alles. Also ich finde, auf Teneriffa gibt es eben die normale, nenne ich es mal, Bandbreite des Tourismus, des Reisen. Also wirklich für jeden etwas. Während es auf Fuerteventura, andere Ecke, aber auch Kanaren, gibt es, wenn man so will, ein, zwei, Fünf-Sterne-Hotels. Also ich sage immer gerne dieses Thema echte Fünf-Sterne-Hotels, auch wenn ich den Begriff nicht mag. Aber auf Teneriffa gibt es eben die meisten Fünf-Sterne-Hotels und dann aber auch sehr, sehr viele Apartmentanlagen. Das ist traditionell, wie du auch gesagt hast, auch vielleicht aus dem Überwintern und so entstanden. Und dann ist oft ja die Überlegung, was mache ich jetzt? Bin ich die ganze Zeit unterwegs? Gehe ich auch wandern oder mache ich Ausflüge? Es gibt ja wirklich alles, da werden wir auch in der zweiten Folge noch drüber sprechen. Also auf Teneriffa inklusive City, Shopping, Kultur, es ist alles da. Und deswegen Glaubensfrage an dich. Privat, ja, wissen wir, das wird wahrscheinlich ein Apartment sein, aber was empfiehlst du in der Regel oder was ist das Häufigste, was aktuell so gebucht wird, wenn es um Teneriffa geht?
Also tatsächlich, meine Kunden buchen Hotels. Einfach, ich glaube, die sind nicht so die klassischen Apartment-Kunden, einfach aus dem Grund, weil die tatsächlich nur, sagen wir mal, 2, maximal 3 Wochen verreisen. Und da wollen sie dann einfach diesen Luxus haben, dass sie ja bekocht werden, dass sie vielleicht ihr Frühstück früh am Morgen haben, dass das Zimmer auch regelmäßig sauber gemacht wird. Und die gehen eigentlich hauptsächlich in Hotels, ehrlicherweise. Natürlich habe ich auch, sag ich mal, Anfragen, aber die sind dann eher,
Ja,
dass sie
also wird auch die
individuell
Menschen
kommen.
auf Teneriffa freuen.
Ja, absolut, absolut. Ich meine, da gibt's ja ja doch dann vielleicht manchmal oder es waren momentan ja auch ein paar Berichte in der Presse, die aber, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ein bisschen über, also es ist nicht so schlimm, wie es in der Presse dargestellt wurde, weil letztendlich die Canarios, die heißen wirklich die Touristen so herzlich willkommen, die ich kenne selten so wirklich herzliche Menschen, wie es die Canarios auch sind. Und die Canarios brauchen die Touristen auch. Ganz, ganz wichtig, weil das ist die Haupteinnahmequelle der Canarios, ist der Tourismus. Und das ist in den Medien vielleicht ein bisschen auch falsch dargestellt worden. Denen geht es eher darum, dass die Politik sagt, sie brauchen halt ihren Wohnraum und nicht, dass aller Wohnraum zu Apartments für Touristen wird. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie die Touristen nicht da haben wollen. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das wirklich nicht der Fall ist, sondern man ist dort jederzeit herzlich willkommen. Und ja, die Herzlichkeit ist kaum zu überbieten. Ist ähnlich wie in Thailand tatsächlich.
Ja, ist absolut so, absolut. Und ich finde auch das total berechtigt. Das muss geregelt werden. Das muss einfach geregelt werden. Und der Urlaub und auch inklusive Urlaubsfreude und auch der Kontakt zu den Einheimischen ist auf den Kanaren, aber insbesondere auf Teneriffa, ja, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr ausgeprägt, sehr, sehr schön, sehr ausgelassen teilweise auch, weil der Norden
Total.
bietet ja zum Beispiel auch Karneval.
Ja. Darüber
Ein Thema vielleicht für die
sprechen wir
zweite
gleich in Teil
Folge.
2. Darüber sprechen wir jetzt gleich in Teil 2, weil schön war mein Stichpunkt. Ich möchte euch nicht abwürgen, aber möchte in Teil 2 überleiten. Denn die Welt ist schön, schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com. Es geht gleich in Teil 2 weiter.